Ja, bis Ende März geht das Winternotprogramm. Danach muss ich zusehen, wie wir irgendwie weiterkommen.
Sie schlafen unter Brücken. Sie zelten in Parks, sie liegen auf Pappkartons in Fußgängerzonen oder schieben ihre Habseligkeiten in Einkaufswagen durch die Gegend.
Ja, ansonsten schlafen wir draußen im Stadtpark oder
in Alster. Fast überall sind sie unerwünscht.
Diese Betonpoller mit Metallhüten stehen vor dem Berliner Ostbahnhof.
Obdachlose.
Fachbegriff defensive Architektur.
Die Zahl der Obdachlosen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen.
Natürlich ist es anstrengend.
Obdachlos zu sein, das war in Deutschland lange Zeit verboten. Eine Straftat. Natürlich gab es das trotzdem. Wie das Problem in der Moderne entstanden ist und warum der Blick auf Obdachlose auch heute noch von den immer gleichen Zuschreibungen geprägt ist, darum geht es in dieser Folge. Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Antran. Obdachlosigkeit, so viel sei am Anfang gesagt, ist bisher eher ein Nischenthema in der Geschichtswissenschaft.
Als ich beschloss, mich mit dem Thema Obdachlosigkeit, der Geschichte von Obdachlosigkeit zu beschäftigen, habe ich mich gerade in meiner Dissertationsendphase befunden und hatte sozusagen die Entscheidung zu treffen, ob ich jetzt weitermache in der Wissenschaft und probiere, Professorin zu werden oder ob ich das lasse. Und dafür gibt es aber eine ganz wichtige Voraussetzung. Man braucht nämlich ein neues Thema, das eben nicht das Thema der Dissertation ist. Ich war sozusagen also auf der Suche nach einem noch unerforschten Thema.
Und zum Glück hat sich Britta Marie Schenk damals für den akademischen Weg entschieden. Denn mit ihrer Habilitation hat sie eine Art Standardwerk zur Geschichte der Obdachlosigkeit vorgelegt. Mittlerweile lehrt die Historikerin als Professorin an der Universität Luzern in der Schweiz. Und noch etwas hat sie damals von dem Thema überzeugt.
Gleichzeitig hatte ich mir immer vorgenommen, dass ich nur ein Thema wähle, das gesellschaftlich relevant ist, damit ich der Gesellschaft mit meinen Forschungen zumindest ein ganz kleines bisschen was zurückgeben kann. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas seltsam, aber ich hatte tatsächlich niemals zuvor in meinem Leben damit gerechnet, überhaupt studieren zu können oder gar eine Doktorarbeit abzuschließen und war zu diesem Zeitpunkt schon sehr dankbar dafür, dass ich das alles machen darf. Und zur gleichen Zeit hatten wir, ich war damals noch an der Universität Hamburg, eine obdachlose Frau, die sich öfter in dem Philosophenturm aufhielt. Das ist ein Gebäude von der Universität Hamburg gewesen und die hat dort auch manchmal übernachtet. Und ich glaube, sie war jetzt keine ganz einfache Zeitgenossin und es gab öfter auch Konflikte mit den Profs, den Büroinhabern. Und ich fragte mich eigentlich, wieso sie wohl obdachlos war und weshalb eigentlich sie so ganz energisch dafür eingetreten ist, weiterhin in der Uni zu schlafen. Das war so ein bisschen mein allererster Ausgangspunkt und dann habe ich eine kurze Recherche gemacht und eben festgestellt, dass es sozusagen nur ein paar Aufsätze zu einzelnen Geschichten der Obdachlosigkeit in Deutschland gab. Und dies eben auch noch ganz punktuell zu einzelnen Zeitabschnitten. Und da war mir irgendwie klar, dass ich dieses Thema unbedingt angehen wollte.
Experten unterscheiden zwischen Obdachlosen und Wohnungslosen. Letztere haben keinen festen Wohnsitz, aber kommen vielleicht in einem Heim oder irgendwo privat unter. Das sind fast 500.000 Menschen in Deutschland. Obdachlosigkeit ist eine extreme Form der Wohnungslosigkeit, denn hier geht es um Menschen, die wirklich auf der Straße leben. Schätzungsweise sind das rund 50.000 in der Bundesrepublik, wobei die Zahlen vermutlich ungenau sind. Wir sprechen in dieser Folge der Einfachheit halber von Obdachlosigkeit, auch weil die Übergänge fließend sind. Die Historikerin Britta Marie Schenk sagt: Obdachlosigkeit ist so etwas wie eine anthropologische Konstante. Das gab es wahrscheinlich schon immer. Zum Massenphänomen wird es in Deutschland aber erst Ende des 19. Jahrhunderts, zur Zeit des Kaiserreichs und der Industrialisierung. Überall gibt es neue Fabriken mit neuartigen Maschinen. Mechanische Webstühle, Dampfmaschinen und Spinnmaschinen revolutionieren Arbeit und Produktion. Die Eisenbahn transportiert auf immer neuen Strecken Waren und Menschen im ganzen Land. Das Deutsche Kaiserreich, bisher stark bäuerlich geprägt, verändert sich.
Berlin wird immer größer, es hat Peripherie.
Menschen ziehen zu den Arbeitsplätzen in den neuen Fabriken, in die Städte und die wachsen und wachsen und platzen bald aus allen Nähten. Es gibt nicht genug Wohnungen, noch kein richtiges Mietrecht und wo an einem Tag noch ein Betrieb steht, ist er am nächsten Tag vielleicht schon wieder bankrott.
Denn ist schon wieder größer, als wir früher schienen.
Das ist so eine Entwicklung, die wir eigentlich von den 1860er Jahren, wo wir so einen Wirtschaftsaufschwung auch beobachten können. Diese Entwicklung geht eigentlich dort los und geht so bis Ende der 1870er Jahre. Und dann gibt es so eine zweite Phase, die dauert ungefähr von den 1870er Jahren bis in die frühen 1880er Jahre. Da kommt ein neues Problem hinzu, nämlich das Thema Arbeitslosigkeit, weil viele arbeitsfähige Männer ohne Unterkunft arbeitssuchend durchs Land gezogen sind. Im Gegensatz zur Zeit davor, wo die Vagierenden wesentlich heterogener zusammengesetzt waren, also auch alte Menschen, Frauen und Kinder umfasst haben. Und das Kriterium eigentlich auch für Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen Arbeitsfähigkeit war, ändert sich das eben in dieser Phase. Und zwar ausgelöst durch das Zusammenfallen von gleich zwei Wirtschaftskrisen, nämlich der sogenannten Gründerkrise. Das ist so ein bisschen der Name für den deutschen Teil, der durch so Spekulationsblasen im Finanz-, Immobilien- und Industriesektor ausgelösten Weltwirtschaftskrise im Jahr 1873 und eben einer kurz darauf erfolgenden Agrarkrise, die wiederum die unteren Schichten besonders tangiert hat, denn es kam im Zuge dieser beiden Entwicklungen zu Lohnkürzungen, Betriebsschließungen und in der Landwirtschaft wurden auch seltener langfristige Anstellungen, wie zum Beispiel die eines Knechts, vergeben, sondern die haben dann stärker auf Tagelöhner und Saisonarbeiter gesetzt. Und die machen auch eine der größten Gruppen der Obdachlosen in diesem Zeitraum aus, da sie eben, wenn sie jetzt zum Beispiel nur für einen Tag gearbeitet haben oder für mehrere Tage oder nur für eine Saison, waren sie oft schon vor ihrer Beschäftigung obdachlos und auch danach sehr oft obdachlos. Und dann gibt es eigentlich noch so ein bisschen die dritte Phase, also die geht dann so ab Mitte der 1880er Jahre los und dauert bis ungefähr zum Ersten Weltkrieg. Und dort gibt es eben auch diese Entwicklungen, dass weiterhin eigentlich auf dem Wohnungsmarkt preiswerte Kleinwohnungen fehlen, weil die Baubranche auch kein Interesse daran hat, solche Wohnungen vermehrt zu bauen, weil das nicht besonders lukrativ gewesen ist. Und gleichzeitig bleibt auch dieses Phänomen Arbeitslosigkeit. Aber das liegt vor allen Dingen auch darin, dass es immer wieder zu so Konjunktureinbrüchen in ganz bestimmten Branchen gekommen ist. Und man kann dann schon sagen, dass die daraus resultierende Arbeitslosigkeit auch mit zur Entstehung von Obdachlosigkeit beigetragen hat.
Wie schaut denn die Gesellschaft im 19. Jahrhundert auf Obdachlose?
Ja, Obdachlosigkeit ist zwar in dieser Phase zum Massenphänomen geworden, aber was eben auch eines der Kontinuitäten ist, dass Obdachlosigkeit vor allen Dingen als selbstverschuldete Lebenslage wahrgenommen worden ist. Also es gibt so zeitgenössische Formulierungen, dass man den Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, einen liederlichen Lebenswandel unterstellt hat oder eine Arbeitsscheu. Und das ist im Grunde sozusagen das bestimmende Moment, wie sozusagen auf Obdachlose geblickt wird. Allerdings wandelt sich das auch zumindest in kleinen Teilen in dieser Zeit. Man kann das auch ablesen daran, dass sehr viele Hilfseinrichtungen in dieser Phase, also sehr viele Obdachlosenasyle ab den 1870er Jahren in Deutschland gegründet worden sind.
Und helfen die wirklich?
Es ist die Frage, was sie mit helfen meinen. Also die Obdachlosigkeit zu beseitigen, tun sie nicht. Und das ist auch eines der großen Kontinuitäten, die man vom Kaiserreich bis in die Gegenwart sehen kann. Also das ist für mich auch so eine Art inhaltlicher Startpunkt gewesen, nämlich die Frage, wie das eigentlich sein kann, dass in einer Gesellschaft, wo sich ein Sozialstaat gerade entwickelt, wie im Kaiserreich, und immer weiter ausweitet bis in die Gegenwart, also das kann man ja sehr wohl beobachten, nicht unbedingt kontinuierlich, aber doch insgesamt gesehen. Und dieser Sozialstaat sorgt nicht alleine, natürlich in Kombination auch mit konfessioneller Wohltätigkeit dafür, dass sehr viele Obdachloseneinrichtungen von Asylen über Notwohnungen, über Barackensiedlungen und ähnlichem mehr geschaffen werden. Auch stationäre Unterbringung für Obdachlose hat es gegeben. Und es gibt im Grunde wie so eine Ausweitung dieser ganzen Hilfsangebote. Und trotzdem bleibt Obdachlosigkeit.
Obdachlosigkeit steht im Kaiserreich unter Strafe. Mit Haft wird bestraft, wer als Landstreicher umherzieht. So steht es damals in § 361 Absatz 3 des Strafgesetzbuches des Deutschen Reichs. Und dieser Paragraph wird in Deutschland noch eine lange Karriere machen. Er hält sich bei den Nationalsozialisten und abgewandelt sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR. Im Kaiserreich jedenfalls führt dieser Paragraph in einen Teufelskreis.
Wenn man sich in einem bestimmten Zeitraum nicht selbstständig eine neue Unterkunft, eine neue Wohnung beschafft hat, konnte man auch verhaftet werden und inhaftiert werden. Es war oft keine sehr lange Gefängnisdauer. Es ging eher um so einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen. Aber es drohte einem eine Zwangseinweisung in ein Arbeitshaus im Wiederholungsfall.
Und Arbeitshaus heißt in diesem Fall Zwangsarbeit.
Ja, ins Arbeitshaus ging zumindest bis auf bestimmte Sondersituationen niemand freiwillig, sondern man wurde zwangseingewiesen ins Arbeitshaus und musste dort alle möglichen handwerklichen und körperlichen Arbeiten verrichten. Häufig auch Schwerstarbeit und man bekam auch nicht gerade besonders viel Verpflegung, aber man hatte natürlich einen Platz zum Schlafen. Und man durfte auch den Austritt aus diesem Arbeitshaus nicht selbst bestimmen, sondern das war dann Sache der Gerichte, weil die Idee eben war, dass die Menschen dort zur Arbeit erzogen werden sollten. Und dieser Wille zur Arbeit, diese Arbeitsdisziplin wurde überprüft und bildete eben den Gradmesser dafür, wie lange man da drin bleiben musste. Und es konnte gut sein, dass man einige Jahre in dieser Einrichtung verbracht hat.
Im Kaiserreich sucht man also nach Lösungen, um die Massen umherziehender, arbeitssuchender Menschen zu bewältigen.
Es trat dann das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz in Kraft, was eigentlich der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung Rechnung tragen sollte, weil nun die landarmen Behörden nun auch die umherziehenden Hilfsbedürftigen unterstützen mussten. Das war vorher nicht so. De facto aber passierte das nur selten, weil die Anträge eben einen erheblichen bürokratischen Aufwand bedeutet haben und die zugewanderten Hilfsbedürftigen häufig auch von den Behörden abgewiesen wurden. Und außerdem mussten die Hilfsbedürftigen auch nachweisen, dass sie sich mindestens 3 Jahre an ihrem neuen Wohnort aufgehalten hatten. Und das war für die vielen binnenmigrierenden Menschen oft gar nicht möglich, vor allem Knechte, Mägde, Dienstmädchen, aber auch Saisonarbeitende, hielten sich selten länger als 3 Jahre an einem Ort auf. Und auf der anderen Seite verlor man eben den Anspruch auf Unterstützung seiner Heimatgemeinde, wenn man ihr mehr als 3 Jahre ferngeblieben ist. Insofern half auch dieses neue Gesetz nicht, drohende Obdachlosigkeit zu verhindern oder zu beheben. Und was auch sehr interessant ist und was vielleicht neben diesen doch sehr erwartbaren Ursachen von Obdachlosigkeit in dieser Zeit vielleicht noch ein bisschen ein überraschendes Ergebnis auch ist von meinen Forschungen, ist, dass nämlich nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern auch neu geschaffene Arbeitsmöglichkeiten Obdachlosigkeit auslösen konnten.
Das müssen Sie mir jetzt einmal erklären.
Ja, das ist ganz interessant. Wenn zum Beispiel in einer kleinen Stadt oder in einer größeren Stadt eine neue Fabrik gegründet wurde. Das war zum Beispiel in der Stadt Aschersleben der Fall. Das ist eine Stadt, die sich in der Provinz Sachsen befunden hat. Diese neue Fabrik hat dann um die 3000 neue Arbeitskräfte benötigt. Und deshalb sind viele Familien von außerhalb extra in die Region der Fabrik gezogen. Und dort haben sie zwar einen Arbeitsplatz erhalten, meistens der Familienernährer, aber eben oftmals keine Wohnung und sind dann eben nur notdürftig in Scheunen oder Ställen untergebracht gewesen. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel. Um 1887 ist der Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals, heute der Nord-Ostsee-Kanal, in Angriff genommen worden. Und auch dort sind zahlreiche Arbeiterfamilien aus dem ganzen Land nach Kiel gekommen, um eben an diesem Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals mitzuwirken. Und als sie kamen, herrschte schon eine Wohnungsnot in Kiel, besonders eben bei kinderreichen Familien. Und viele der neu hinzugekommenen Familien konnten in Kiel keine Wohnung mehr ergattern, schon gar nicht, wenn sie sehr viele Kinder hatten. Und wurden eben obdachlos, obwohl der Ehemann eine Arbeitsstelle innehatte.
Also muss man auch einfach sagen, der Miet- und Wohnungsmarkt war kaputt.
Ganz genau. Ein wichtiger Ermöglichungsfaktor von Obdachlosigkeit im Kaiserreich ist die sich verschärfende Wohnungsnot. Und Die ist natürlich auch nochmal aus unterschiedlichen Gründen entstanden. Einmal aus dem ganz praktischen Grund des Bevölkerungswachstums. Also zum Beispiel kann man sagen, dass 1871 ca. 41 Millionen Menschen im Deutschen Kaiserreich gelebt haben und 1910 waren es bereits 58 Millionen Menschen. Und es gab eben diesen immens angestiegenen Zuzug in die Städte. Dadurch standen sehr wenig Wohnungen leer und es gab eben diesen anhaltenden Kleinwohnungsmangel. Und die Bauwirtschaft, die auf lukrative Aufträge aus war, wozu so für Arbeiterinnen bezahlbare Kleinwohnungen weniger gezählt haben. Und es gab eben eine Wohnungspolitik, die die Macht der Hausbesitzer bei fehlendem Mieterschutz gefördert hat. Also wenn man eine Wohnung gemietet hat, dann war die Miete erst nach einem Quartal fällig. Das ist die sogenannte Postnumerandum-Miete. Und die Hausbesitzer haben um 1871 zum Beispiel in Berlin das ad hoc umgestellt und wollten dann die Miete für das gesamte Quartal im Voraus. Und das konnten sich dann viele Familien nicht leisten. Gleichzeitig konnte man einfach ohne Angabe von Gründen von dem Hausbesitzer aus der Wohnung hinausgeworfen werden. Beispielsweise, wenn er die Chance hatte, neue Mieter zu finden, die mehr Miete bezahlen, konnte man einfach auf der Straße landen. Das heißt, Obdachlosigkeit war im Arbeitermilieu, im Kaiserreich eigentlich so eine Alltagserfahrung.
Und jetzt könnte man aber auch sagen, Arbeitgeber, die müssten doch eigentlich ein Interesse daran haben, ihre Stellen in den Fabriken besetzt zu bekommen. Wie reagieren denn die Unternehmer? Wer Arbeiter will, der sollte doch auch die Grundlagen dafür schaffen, dass sie da leben können und zum Beispiel Wohnraum schaffen. War das denn so?
Nein, das war nicht immer so. Es gab einzelne Ausnahmen, aber es war im Kaiserreich definitiv kein Standard. Und das kann man sehr schön sehen in den Protokollen der jeweiligen Stadtverordnetenversammlungen, weil die Stadtverordneten haben das genauso gesehen wie Sie. Also das ist, die fanden auch, dass die Unternehmen, wenn sie dort eine Fabrik gründeten, dafür zu sorgen hätten, dass die Arbeiter dort unterkommen. Und viele der neu gegründeten Fabriken haben das aber nicht getan, haben den Gemeinden das Problem überlassen. Und das führte eben auch zur Einrichtung von obdachlosen Asylen.
Zu diesen Ausnahmen gehörten die sogenannten Krupp-Siedlungen, benannt nach dem Stahlunternehmer Alfred Krupp. Der schuf in den 1860er Jahren in Essen hunderte Wohnungen für seine Arbeiter. Das hat er nicht aus Selbstlosigkeit gemacht, sondern er verlangte im Gegenzug absolute Disziplin und Loyalität von seinen Arbeitern. Außerdem wollte er sie an sein Unternehmen binden. Arbeiter- und Werksiedlungen, wie sie mancherorts im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, reichten aber bei weitem nicht aus, um das Problem der Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Britta-Marie Schenk hat ja eben schon die Umstellung auf Ad-hoc-Mietzahlungen erwähnt. Die führte 1871 dazu, dass viele Familien plötzlich wohnungslos wurden. Und weil es damals noch keine Obdachlosenheime gab, mussten sie unfreiwillig ins Arbeitshaus.
Das hat vielen der Arbeiterfamilien nicht gefallen, weil sie dort mit Strafgefangenen zusammen untergebracht waren. Und dann sind sie eben selbstinitiativ geworden und haben 1871 in Berlin auf freien Plätzen innerhalb und auch außerhalb der Stadt ganz eigenständige Baracken errichtet. Im Laufe eines Jahres ähnelten die kleinen Dörfern. Es gab eine eigene Infrastruktur, wie zum Beispiel Wege und auch kleine Läden.
Berlin wird immer größer, es hat Peripherie.
Die größte Bretterbudensammlung dieser Art befand sich um das Cottbusser Tor herum, wo die obdachlosen Familien so ganz einfache kleine Holzhütten errichtet hatten, in der sie eben auch ihr Mobiliar mitgenommen hatten, was ja im Arbeitshaus zum Beispiel auch gar nicht möglich gewesen war.
Schon wieder größer, als wir jetzt früher schien.
Diese Barackensiedlungen würde man heute wahrscheinlich als Slums bezeichnen. Zunächst werden sie geduldet, weil es sonst auch kaum Wohnungen gibt, aber dann dreht sich der Wind. Im Sommer 1872 werden die Baracken in Berlin im heutigen Ortsteil Friedrichshain gewaltsam abgerissen.
Und die über 100 Familien wurden dann ins Arbeitshaus überwiesen, in dem eben neue Räume dort geschaffen wurden. Und am Tag vor diesem Abriss hatte es in der Berliner Blumenstraße Krawalle gegeben, weil dort eine Arbeiterfamilie exmittiert worden war. Das bedeutet, sie wurde aus ihrer Wohnung hinausgewiesen und sich die anderen Arbeiterfamilien mit der obdachlos gewordenen Familie solidarisiert haben. Und als die Protestierenden dann am nächsten Tag von dem Abriss der Baracken erfahren haben, ist der eigentlich schon befriedete Konflikt erneut aufgeflammt. Dann wurden auch Barrikaden errichtet, die dann wiederum am nächsten Tag von der Polizei geräumt wurden. Und auch einige von den Protestierenden wurden verhaftet.
Es kommt zu tagelangen Barrikaden und Straßenschlachten, die als Blumenstraßenkrawalle in die Geschichte eingegangen sind. Die wütende Menge wirft mit Pflastersteinen auf Polizisten und in Fensterscheiben. Erst nach 3 Tagen ebben die Proteste langsam ab. Einige der Aufständischen werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Und was hat dieser Protest am Ende gebracht?
Diese sogenannten Blumenstraßen, man kann die auch Obdachlosenkrawalle nennen, trugen eben mit dazu bei, und das finde ich tatsächlich nochmal einen ganz spannenden Punkt, dass die Stadt schon ein Jahr später ein Obdachlosenasyl eröffnet hat, in dem es auch eine Familienabteilung gab. Und insofern kann man sagen, dass manchmal auch Obdachlose dazu beigetragen haben, nicht unbedingt intendiert, aber doch als Reaktion auf ihre Handlungen, die Fürsorge zu verändern.
Es muss denn das Schwert nun entfallen, mitten im Frieden über Feld und der Feind. Darum auf zu den Waffen!
Ausgerechnet der Erste Weltkrieg sorgt dann für weniger Obdachlosigkeit in Deutschland.
Zum einen mussten Männer einer bestimmten Altersgruppe eben zum Wehr- und Arbeitsdienst. Und zum anderen herrschte durch den Krieg und die vielen Männer an der Front auch Arbeitskräftemangel, der es eben auch ungelernten Arbeitern erleichterte, eine Stelle zu finden. Und Angehörige dieser Gruppen wurden nun weniger obdachlos als in den Jahren zuvor. Interessanterweise verändert sich dann eben auch die Geschlechterzusammensetzung bei den Obdachlosen im Ersten Weltkrieg. Zum ersten Mal wurden mehr Frauen obdachlos.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist das Kaiserreich Geschichte.
Eine vorläufige Regierung wird gebildet. Sie nennt sich Rat der Volksbeauftragten und besteht aus 3 Mehrheitssozialdemokraten.
Es kommt die Weimarer Republik, die sich als Sozialstaat versteht. Soziale Grundrechte haben erstmals Verfassungsrang. Und das macht sich auch am Wohnungsmarkt bemerkbar.
Ja, also direkt nach dem Ersten Weltkrieg steigt die Obdachlosigkeit in der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie, nicht in dem Maße an, wie man das eigentlich hätte vermuten können. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass damit irgendwie eine Phase begonnen hat, in der der Staat sehr stark und auch im Gegensatz zum Kaiserreich auf den Plan getreten ist. Er hat zum Beispiel die Wohnungsbewirtschaftung eingeführt. Das haben die zeitgenössischen Gegner zum Beispiel auch Wohnungszwangswirtschaft genannt. Das heißt, die Wohnungen wurden staatlich verteilt und es gab auch eine Weile nicht die Möglichkeit, irgendwie Mieten zu kündigen. Es gab eine große Zunahme an Mieterschutzgesetzen, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite wurden die Unterstützungsleistungen massiv ausgebaut. Ganz am Anfang, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, gab es die sogenannte Erwerbslosenfürsorge. Das war noch die Vorstufe der später eingeführten Arbeitslosenversicherung. Und die war zu Beginn noch relativ niedrigschwellig. Das heißt, man musste nur nachweisen, dass man bedürftig ist, also dass man keine Verwandten hat, die finanzkräftig gewesen sind. Und man hat eben einen sehr geringen Betrag irgendwie bekommen, aber man hat einen Betrag bekommen. Und das war ein großer Unterschied. Das heißt, zu Beginn der Weimarer Republik gibt es eigentlich eine Phase, die für Obdachlose neu ist, weil sie sozusagen irgendwie mehrere Unterstützungsmöglichkeiten haben und weil man auch nicht so schnell seine Wohnung mehr verlieren kann wie noch im Kaiserreich. Das ist vielleicht eines der ganz zentralen Punkte, aber diese Wohnungsbewirtschaftungsmaßnahmen wurden im Laufe der 20er Jahre und schon weit vor der Weltwirtschaftskrise wieder zurückgenommen.
Der 24. Oktober 1929, der schwarze Donnerstag an der New Yorker Börse.
Das zarte Pflänzchen des Weimarer Sozialstaats wird in der Weltwirtschaftskrise zermalmt. Im Oktober 1929 kommt es zum Börsencrash in den USA, mit weltweiten Auswirkungen. Aktien und Wertpapiere sind plötzlich nichts mehr wert. Damit sind die Ersparnisse vieler Menschen auf einmal futsch. Millionen werden arbeitslos.
Für die ärmsten Glieder der Bevölkerung führt die Arbeitslosigkeit von heute auf morgen in ärgste materielle Not. Hier mangelt es an allem.
Immer häufiger ist von Asozialen die Rede.
Interessanterweise aber wurden nur Landstreicher und Bettler, also von der Gruppe der Obdachlosen, ab Mitte der 1920er Jahre als asozial bezeichnet. Also vor allem eben genau die umherziehenden, bettelnden Männer, die es auch schon im Kaiserreich gegeben hat und die ja eigentlich rückläufig gewesen sind in der Weimarer Republik. Das heißt, diese Zuschreibung von Asozialität geschieht nicht etwa aufgrund einer tatsächlichen Zunahme von Obdachlosigkeit dieser Gruppe, denn obdachlose Familien wurden von dieser Zuschreibung häufig ausgenommen, weil diese allgegenwärtige Wohnungsnot in der Weimarer Republik öfter auch als nicht selbstverschuldete Lebenslage angesehen wurde, also häufiger noch als zuvor. Und gleichzeitig wirken quasi wie so tradierte Zuschreibungen zu dieser Gruppe. Bettler und Landstreicher häufig wurden damit alleinstehende Männer, die eben auch gefährlich sein könnten, verbunden. Und vor allen Dingen lebten diese Menschen ja auch häufiger auf der Straße als obdachlose Familien, die oft in Notunterkünften untergebracht waren. Das heißt, sie waren auch schwerer zu kontrollieren als die obdachlosen Familien.
Und das macht einem natürlich auch Angst, ne?
Genau, und da kommt wieder das Sicherheitsbedürfnis und auch dieses neue Bedürfnis des Weimarer Staates, sich als Sozialstaat zu bezeichnen, aber eben auch für Sicherheit zu sorgen, stärker als vielleicht auch noch im Kaiserreich. Und Asozialität bezeichnet hier vor allen Dingen eigentlich ein unangepasstes Sozialverhalten.
Ihr Herren, urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben?
Dieses Wort ist im gängigen Sprachgebrauch heute immer noch normal. Und ich zucke da jedes Mal so ein bisschen zusammen, weil der Begriff asozial ist natürlich als eine stigmatisierende Sammelbezeichnung entstanden historisch. Und das heißt, er ist von Anfang an auch immer diskriminierend gemeint gewesen.
Das ist die Historikerin Julia Hörath. Sie arbeitet an der Freien Universität Berlin und hat unter anderem zur Verfolgung von sogenannten Asozialen und Berufsverbrechern im Nationalsozialismus geforscht.
Und wenn wir jetzt sprechen über die Geschichte der Verfolgung von sogenannten Asozialen im Nationalsozialismus, dann ist mir das wichtig, das zu betonen, dass man sich diesen diskriminierenden Gehalt des Begriffes auch immer bewusst machen muss.
Die Nationalsozialisten benutzten den Begriff asozial, um Menschen aus den Unterschichten zu stigmatisieren. Sie sahen diese Menschen als minderwertig an und sprachen von Ballastexistenzen. Und dazu gehörten eben auch Obdachlose.
Da ist es wichtig, erstmal zu betonen, dass es im Bereich der Wohlfahrts- und Sozialpolitik schon gegen Ende der Weimarer Republik eine autoritäre Wende gegeben hat. Also statt die sozialen Ursachen von Armut und Obdachlosigkeit zu beseitigen, versuchte man, das Problem eben durch repressive Mittel zu bekämpfen. Das heißt zum Beispiel, dass LandstreicherInnen und WandererInnen ein Wanderbuch mit sich führen mussten und in bestimmten Herbergen nur übernachten durften. Außerdem standen Bettelei und Landstreicherei zu der Zeit unter Strafe. Und den Betroffenen drohte neben der Gefängnisstrafe auch die Einweisung in ein sogenanntes Arbeitshaus. All dem lag einerseits die Idee zugrunde, dass man Menschen, die sich nicht den Erwartungen der Gesellschaft gemäß verhielten, in sogenannte besserungsfähige und unverbesserliche unterscheiden konnte. Und während man nun glaubte, auf die Besserungsfähigen erzieherisch einwirken zu können, wollte man die Unverbesserlichen durch Internierung, Zwangssterilisierung und ähnliche Maßnahmen aus der Gesellschaft ausschließen und so an der Weitergabe ihrer sozialen Eigenschaften, die eben negativ bewertet wurden von der Mehrheitsgesellschaft, hindern.
Ja, also dass deren Erbgut sich sozusagen weitergibt.
Ja, also das ist auch wichtig, sich das nochmal klarzumachen, dass die Ursachen für abweichendes Verhalten nicht allein biologisch erklärt wurden. Also das war der eine Erklärungsstrang, dass solche Verhaltensweisen quasi genetisch bedingt und damit vererbbar waren. Es gab aber durchaus auch den Erklärungsstrang, der davon ausging, dass sie durch äußere Einflüsse erworben worden sind und zu einem sogenannten Hang zur Bettelei zum Beispiel führte. Und man dachte aber, dass dieser Hang, das ist der Quellenbegriff, der Hang, sich verfestigen könnte, was dann wiederum auch dazu führte, dass eine Person als unverbesserlich eingestuft wurde, obwohl sie jetzt nicht unbedingt als genetisch krank angesehen wurde. Und was jetzt 1933 passierte und sich veränderte, war halt eben, dass sich die Rahmenbedingungen änderten. Also da war ein Faktor, dass die NS-Führung, allen voran natürlich Hitler, keinen Zweifel daran ließ, dass man jetzt ein härteres Vorgehen gegen missliebige soziale Verhaltensweisen an den Tag legen wollte.
Arbeitsbeschaffung und Arbeitsdienstpflicht sind hierbei nur Einzelmaßnahmen im Rahmen eines Gesamtangriffs.
Man setzte auch deutliche Signale, dass die bisherigen rechtlichen Grenzen keine Gültigkeit mehr hatten. Also da erinnere ich nur kurz an die Massenverhaftungen nach dem Reichstagsbrand, die Einrichtung der ersten Konzentrationslager und die Schaffung der Schutzhaft.
Die Wohlfahrt unserer Kommunen und unserer Länder hängt genauso wie die Existenz der einzelnen deutschen Menschen an der Kraft und Gesundheit des Reiches und bedarf des Schutzes, den dieses gewähren soll.
Und das wiederum ermutigte jetzt die AkteurInnen der unteren Verwaltungsebenen, ganz eigene neue Wege in der Bekämpfung von Obdachlosigkeit zu beschreiten. Und sie griffen dabei auf diese Konzepte, die schon vor 1933 diskutiert wurden, zurück und setzten sie jetzt in die Praxis um. Das heißt, sie handelten eben nicht auf einen Führerbefehl, das ist ganz wichtig, sondern sie handelten auf ihre eigene Initiative hin in dem Glauben, damit im Sinne der NS-Führung zu handeln. Und das ist sozusagen diese Eröffnung eines Möglichkeitsraums, der dann unabhängig von zentralen Befehlen ausgeschöpft wird, von Akteuren der Wohlfahrtspflege, von Akteuren in den Sozialverbänden, von Menschen, die im Arbeitshaus tätig sind als Direktor, als Erzieherin, als Aufseherin.
Institutionen, die wir heute, würde ich sagen, eher positiv konnotieren, wie zum Beispiel Wohlfahrtspflege, waren in dieser Zeit nicht unbedingt das, was man Obdachlosen heutzutage und vielleicht auch damals gewünscht hätte.
Nein, also die waren ganz maßgeblich an den Repressionen beteiligt. Und das war das, was ich vorhin meinte mit dieser Eröffnung des Möglichkeitsraums. Diese Institutionen waren durchzogen von einer autoritären sozialrassistischen Ideologie. Und viele AkteurInnen, die in diesen Bereichen tätig waren, zum Beispiel FürsorgerInnen, die in der Familienfürsorge tätig waren, oder aber auch Polizisten im Streifendienst, Angehörige der neu geschaffenen weiblichen Kriminalpolizei, die zum Beispiel für obdachlose junge Frauen und Prostituierte zuständig waren, die glaubten sozusagen durch ihr sozialrassistisches Wissen, durch die Maßnahmen, die ich geschildert hatte, die damit verbunden waren, diese sozialen Probleme lösen zu können, waren aber der Ansicht, dass ihnen der Weimarer Rechtsstaat die Hände band, weil sie eben nicht in die Freiheitsrechte eingreifen konnten.
Im NS-Staat werden Obdachlose als asozial abgestempelt. So werden Repressionen und Gewalt gerechtfertigt. Dazu gehören auch die sogenannten Bettlerrazzien.
In Berlin wurde schon am 3. Februar 1933 eine Razzia gegen Obdachlose durchgeführt. Im Juli 1933 ging die Polizei Straubing einen Monat lang ganz systematisch gegen BettlerInnen vor. Und am 18. Juli 1933 verkündete der Landrat von Görlitz, dass man vermeintlich asoziale BettlerInnen in das örtliche KZ einweisen sollten. Das waren alles Maßnahmen, die ohne einen zentralen Befehl einfach von den zuständigen Behörden, also zum Beispiel vom Polizeipräsidenten oder Polizeidirektor in Straubing, ergriffen worden sind. Parallel dazu gab es Forderungen aus dem Bereich der mit Obdachlosigkeit befassten AkteurInnen nach einem schärferen Vorgehen. Und das waren zum Beispiel AkteurInnen wie der Provinzialverband Hannover, wie der Landesverband für Wanderdienst in Bayern, aber auch zum Beispiel örtliche Vertreter der SA oder der SS. Also sowohl Institutionen, die aus der Weimarer Republik stammten, als auch Akteure, die eben sozusagen neu waren im Nationalsozialismus. Und die Zentralinstanzen verkündeten gleichzeitig zu diesen Forderungen von unten, nenne ich es jetzt mal, eben auch ein schärferes Vorgehen gegen Bettelei und Landstreicherei. Die ersten Pläne für eine reichsweite Bettlerrazzia datieren dann auf Mitte Juli 1933 und die gingen auf das Reichspropagandaministerium zurück. Und in diesen Plänen war von vornherein beabsichtigt, dass es eine enge Zusammenarbeit geben sollte zwischen den Parteiorganisationen wie zum Beispiel der SA und der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, aber auch staatlichen Einrichtungen wie den Wohlfahrtsämtern oder der Polizei, bis hin zu eben privaten Fürsorgeorganisationen wie der Caritas, der Inneren Mission oder auch das Rote Kreuz.
Zum traurigen Höhepunkt kommt die Verfolgung der sogenannten Asozialen bei der Aktion Arbeitsscheu Reich 1938. Innerhalb weniger Tage werden mehr als 10.000 als asozial eingestufte Menschen verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. Dort werden sie mit einem schwarzen Winkel markiert und zu Zwangsarbeit genötigt. Die meisten sterben im KZ. Erst 2020 hat der Bundestag die sogenannten Asozialen als Opfergruppe im Nationalsozialismus anerkannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Deutschland in Trümmern. Es gibt kaum noch intakte Wohnungen. Obendrein suchen Millionen Menschen aus den sogenannten Ostgebieten Zuflucht. Obdachlosigkeit wird also wieder zum Massenphänomen. Aber diesmal aus ganz anderen Gründen. Was bedeutet das?
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs, da waren auf einmal Menschen obdachlos, die hätten sich das niemals träumen können, dass ihnen das mal passieren könnte und dass es doch einfacher und schneller passieren kann, wenn die Umstände eben so sind. Ändert diese kollektive Erfahrung die Sicht auf Obdachlose?
Erstaunlicherweise nein. Das habe ich auch überlegt. Das war meine Hypothese, mir die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg anzusehen, weil ich auch dachte, Obdachlosigkeit zeigt sich hier auch als Massenphänomen, aber schichtenübergreifend. Und das ist anders als im Kaiserreich. Gleichzeitig führt das aber nicht zu einer erhöhten Toleranz. Ganz im Gegenteil, dieses Selbstverschuldungsparadigma, also diese Zuschreibung von Obdachlosigkeit als selbstverschuldeter Lebenslage, war weiterhin in Bevölkerung, Polizei, aber auch bei den zuständigen Fürsorgeverantwortlichen stark verbreitet.
In der Bundesrepublik verändert sich der Diskurs in den 1970er Jahren. 1974 wird auch der Paragraph gestrichen, der Obdachlosigkeit bisher unter Strafe gestellt hatte.
Ja, es kam eben zu so einer Abkehr von der Selbstverschuldungsannahme und Obdachlosigkeit wurde stärker als zuvor auch als Armutsursache oder eben auch als sozioökonomisches Phänomen anerkannt und zwar eben auch in zunehmend auch progressiver werdenden Medien. Grundsätzlich gab es in den frühen 70er Jahren eben auch eine Liberalisierung der Gesamtgesellschaft, die auf mehr Partizipation, mehr Demokratisierung setzte. Und das war sehr entscheidend dafür. Gleichzeitig auch ein Generationswechsel bei den Fürsorgeverantwortlichen. Dieses Feld der sozialen Arbeit entsteht nochmal stärker und wird vor allen Dingen auch personell neu besetzt. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass das in dieser Zeit passieren konnte, so würde ich das sagen. Vielleicht weniger, dass das spät war, sondern für mich ist das eher erstaunlich, dass es passierte, nicht, dass es spät passierte.
Schauen wir mal auf die andere Seite der Mauer. In der DDR-Logik, da hätte es ja eigentlich gar keine Obdachlosen geben dürfen. Warum gibt es sie trotzdem?
Es ist total schwierig, auch als Historikerin, Obdachlosigkeit so als primäre Problemlage in der DDR zu fassen zu bekommen. Und das liegt zum einen daran, dass Obdachlosigkeit in der DDR tatsächlich ein wesentlich geringeres Problem war als in Westdeutschland, weil die Mieten bezahlbar waren, es gab Wohnungszuweisungen und kaum jemanden wurde je gekündigt. Damit fielen schon mal ziemlich viele Auslöser von Wohnungslosigkeit weg. Und außerdem war Obdachlosigkeit kriminalisiert. Das heißt, Obdachlosigkeit galt auch nach 1945 wirklich durchgehend zum Ende der DDR als asoziale Lebensweise. Das war sogar im Gesetz verankert. Da aber Asozialität nicht nur allein für Obdachlosigkeit reserviert gewesen ist, kann man nur ganz schwer herausbekommen, wo denn genau Obdachlosigkeit zu einem Gefängnisaufenthalt oder zu einer Zwangseinweisung in ein beispielsweise Umerziehungslager geführt hat.
Und ich finde es ja fast Wahnsinn, dass ausgerechnet im selbsternannten Sozialismus Kategorien aus der NS-Zeit wie eben asozial oder arbeitsscheu überleben. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, weil das ein sehr viel restriktiveres Regime gewesen ist, was sehr viel restriktiver mit diesem Phänomen umgegangen ist. Aus ideologischen Gründen, aus Gründen der Selbstrepräsentanz. Und ein repressiveres Regime kann eine Asozialitätszuschreibung nur zugutekommen, weil sie es eben möglich macht, einen Oberbegriff zu finden für Lebensweisen, die man als Regime nicht haben möchte.
Der asozialen Paragraph der DDR verschwand erst mit der Wiedervereinigung. Nach der deutschen Einheit kommt dann ein neuer Begriff auf. Zero Tolerance, also Null Toleranz. Das kennt man aus den USA. Dort ist damit zum Beispiel auch eine bestimmte Form der Drogenbekämpfung gemeint. Diese Strategie sieht auch strengeres Verhalten gegenüber Obdachlosen vor. Und einige dieser Praktiken haben auch in Deutschland als Vorbild gedient, erklärt Historikerin Britta Marie Schenk.
Weil in diesen 70er Jahren nicht nur so Vorstellungen von Obdachlosigkeit sich verändern oder auch die Gesetzeslage. Diese Entkriminalisierung hat dazu auch beigetragen, dass obdachlose Menschen sesshafter werden, weil sie eben eine Stadt nicht mehr verlassen müssen aus Angst vor einer Inhaftierung oder einer Arbeitshauseinweisung. Das heißt, viele Obdachlose finden sich auch sichtbarer für Passanten und Touristen natürlich auch in den neu eingerichteten Fußgängerzonen ab den 70er Jahren. Und der Punkt ist halt, dass die Polizei in den 70er Jahren, in den 80er Jahren sich massiv darüber beschwert, dass ihnen nun so eine Handhabe fehlt, auch gegen die Obdachlosen. Gleichzeitig gibt es städtische Tourismusinteressen und auch Vorschläge vom Deutschen Städtetag nach Asylierung und Einweisung in Anstalten von Obdachlosen. Es gibt auch zahlreiche Bürgerbeschwerden in den 70er und 80er Jahren über öffentliche Sichtbarkeit von Obdachlosen in Parks, Bahnhöfen etc. Was man eben schon noch tun konnte, waren eben die ganze Einrichtung von dieser sogenannten defensiven Architektur, dass man zum Beispiel bei den Bänken die Lehne abmontiert hat oder sie besonders kalt gemacht hat. Einige Geschäftsbesitzer oder Besitzerinnen haben sogar Wasserspeier gegen Obdachlose eingesetzt und ähnliches mehr. Und vielleicht kennen Sie ja auch diese Beschallung mit klassischer Musik in den Bahnhöfen. Das ist sozusagen auch eine von diesen Maßnahmen. Vielleicht ist es da noch wichtig zu betonen, es sind ja sehr unterschiedliche Akteure. Also bei der Polizei gibt es eben ganz klar einen Auftrag, da geht es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Das ist ein Punkt. Bei vielen Städten geht es tatsächlich auch um touristische Interessen. Gleichzeitig gab es aber auch, und es ist eben nicht nur eine Obrigkeitsfrage, sondern auch viele Städte reagieren auf massive Bürgerbeschwerden. Und das sind sehr unterschiedliche Akteure, die da zusammenkommen.
Die EU, die will Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen. Für wie realistisch halten Sie dieses Ziel?
Tatsächlich für gar nicht realistisch. Es spricht momentan nichts dafür. Weil das fand ich wirklich auch interessant an dem Thema Obdachlosigkeit oder an der Geschichte der Obdachlosigkeit. Es ist wie eine Geschichte der Kontinuitäten. Es ändert sich sehr viel weniger, als sich in der Gesellschaft ändert. Also gerade dieser Zeitraum vom Kaiserreich in Deutschland auch noch irgendwie bis heute, das ist ja eine Zeit, wo sich massiv viel ändert. Die politischen Systeme, die Weltkriege, die gesellschaftliche Entwicklung, die Wirtschaft, alles verändert sich fundamental in dieser Zeit. Aber der Umgang mit Obdachlosigkeit verändert sich sehr viel weniger. Und die Hauptursache, nämlich dieser Mangel an preiswerten Wohnraum, der ja sich wie so eine Art Kontinuität auch durch die Geschichte der Obdachlosigkeit zieht, der Staat hat entweder überhaupt nicht eingegriffen oder erst dann, wenn die Wohnungsnot schon grassiert hat und lockerte dann eben auch immer wieder die Maßnahmen, bevor sich die Wohnungsmarktsituation entspannt hat. Und das ist so eine Art Kontinuum. Das sehe ich nicht, dass sich dort etwas ändert. Das wäre ein Grund, weshalb ich eher skeptisch bin bei diesem Ziel. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass Unterstützungsleistungen zwar sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen sind in all diesen Zeiträumen, aber was eben ihnen auch gemeinsam war, dass sie immer sehr, sehr schwierig zu erlangen gewesen sind für Obdachlose. Also sie waren in einer Reihe von Hürden ausgesetzt, um überhaupt Unterstützungsleistungen erreichen zu können. Und das ist auch irgendwie eines der Themen, die dagegen sprechen, dass sich da viel ändert. Und diese Hilfsangebote, die auch aus meiner Perspektive sich in der Geschichte frappierend dysfunktional gezeigt haben, weil diese Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit so stark auseinandergeklafft ist.
Dabei gäbe es vielleicht eine Stellschraube, die doch etwas verändern könnte, meint Britta Marie Schenk.
Also wenn man wirklich möchte, dass man Obdachlosigkeit beseitigt, warum gibt man den Menschen denn nicht einfach eine Wohnung?
Die Wohnraumkrise ist hochaktuell. Es fehlen Hunderttausende Sozialwohnungen. Inflation und hohe Baupreise verschärfen die Situation zusätzlich. Instrumente wie die Mietpreisbremse, die scheinen nicht richtig zu funktionieren. Und so fehlen der Politik bisher Lösungen gegen die Wohnungsnot. Ich danke in dieser Folge Britta Marie Schenk und Julia Hörath für ihre Expertise. Recherche, Skript und Produktion Laura Kingston und Thomas Ibrahim, Faktencheck Johanna Klenke und Merle Körber, Redaktion Monika Dittrich. Hier geht's nächste Woche weiter mit der Geschichte der Todesstrafe.
Also wenn Sie mich fragen, ob in absehbarer Zeit die Todesstrafe Geschichte sein könnte, sage ich eindeutig nein. Aber wer weiß schon, was in 2000 Jahren ist.
Kritik und Liebesbriefe erreichen uns am besten per Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, ein Abo oder eine positive Bewertung. Ich bin Antran, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Geliebte Eltern, dieser Brief beginnt mit einem Geständnis. Bell und ich, wir haben uns in die Sklaverei verkauft.
Zwei junge Männer träumen vom Aufstieg im Römischen Reich und geraten in ein Netz aus Macht und Verrat.
Das kannst du nicht machen.
Es war deine freie Entscheidung, dich in die Sklaverei zu verkaufen.
Ein Hollywood-Film für eure Ohren.
Oh! Ergreift ihn!
Bring diesen Perversen zum Dominus!
Mit einem live eingespielten Orchester-Soundtrack von den Originalkomponisten der Anno-Videospiele.
Ich will, dass du mir versprichst, dass du vorsichtig bist. Versprich mir, dass wir uns wiedersehen.
Ich verspreche es dir.
Der römische Traum. Eine Anno-Story. Ein Hörspiel-Podcast von SWR Kultur. Jetzt anhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.